Wahnsinn. Die Soundmaschine, ich habe sie in der Hand. Ich sitze im Wohnzimmer. Flo, ich sitze im Wohnzimmer. Unfassbar. Warte, da muss ich gleich nochmal. Spielzeug. Wahnsinn. Ja, ich bin tatsächlich mal zu Besuch in Hamburg nehme hier ein Concussion-Protokoll auf, was nur möglich war, weil der Flo offensichtlich am Sonntag nichts zu tun hat. Und meinte, ja klar, entfliehe ich dem trauten Heim und habe ich Ruhe, komme ich doch gerne ins Studio. Und ich habe lange gegrübelt, was man überhaupt für ein Thema aktuell so bringen kann, weil alles rund um Opt-outs und hast du nicht gesehen, kommt eh noch in der Live-Sendung vor. Deswegen habe ich mich entschieden, ich erzähle euch mal von drei Mannschaften, die letzte Saison alle einen Winning-Record hatten, zwei davon auch in den Playoffs waren, eins ist knapp dran vorbeigerutscht und irgendwie trotzdem relativ negativ eingestuft werden dieses Jahr. Drei Teams, von denen die Experten, Besserwisser und wer auch immer alle der Meinung sind, das wird dieses Jahr gar nichts. Ich bin aber anderer Meinung und um die drei geht's heute. Es müsste schneller gehen. Hier müsste man kling, kling, kling machen können. Ja? Also die Soundmaschine, eine 2.0 wäre echt mal nötig. Oder man braucht zwei, damit man das machen kann, Flo, verstehst du?
Wir haben zwei.
Ja, ihr müsst mal upgraden hier. Also irgendwo ist die zweite, aber ja. Aber hier steht der Hammer. Hier steht ein riesengroßer. Habt ihr den je gesehen, Leute? Habt ihr je diesen Hammer? Keiner weiß, warum der hier im Büro steht. Im Studio. Warum steht hier der Hammer im Studio, Flo?
Hab ich dir doch eben erklärt.
Ja, du hast mir erklärt, das war mal für ein Video. Aber warum steht der hier? Also
weil der Footballerei gehört.
Ach so, ja, der könnte man ja auch mal filmen. Also nur jetzt so. Besser. So, jetzt aber ernst. Ernst. Erste Team sind die, mehr ernst geht gar nicht, die New England Patriots. Neue Ära. Cham, Prost. Flasche ist zu, aber trotzdem Prost. Neue Ära. Cam Newton ist am Start, statt Tom Brady. Seit einem guten Monat ist er jetzt da. Ja, dazu würde ich sagen, es ist ein Team, das Konzept ist so ein bisschen wie am Anfang der Dynastie, starke Defense, effiziente Offense und dazu immer wieder Special Teams, die gute Momente haben. Gibt ein paar spannende Aspekte, gehen wir einfach mal kurz durch. Offense wird sich meiner Meinung nach natürlich stark verändern. Ich erwarte mehr RPO. Ich glaube, dass Josh McDaniels das sehr gut einsetzen kann. Hat es ja schon mal bewiesen, mit Tim Tebow hat es ja irgendwie auch funktioniert. Newton hat einen besseren Arm als Brady, wenn er denn fit ist. Immer in der hinten noch in Klammern. Ne? Und ist natürlich auch viel mobiler als Tom Brady. Ich glaube, Tom Brady braucht wahrscheinlich noch eine halbe Stunde, um vom Haus bis zur Mülltonne zu kommen, Flo, oder? Also der Weg ist sicherlich auch weit in diesem...
Aber er hat gestern einen Post gemacht, der stand unter Mobile Quarterback.
Hat ein Handy in der Hand gehabt, oder? ich finde, auf dem Papier klingt die Patriots Offense wesentlich interessanter und spannender, als sie es in den letzten zwei Jahren war. Nichtsdestotrotz muss die Wide Receiver Position vor allen Dingen irgendwie sich selbst neu finden, definieren, upgraden. Edelman und White waren quasi die Go-To-Guys letztes Jahr. Kurze, mittlere Routen waren das Konzept. Sanu, ich glaube, man kann bisher sagen, es war ein absoluter Fehleinkauf. Passiert selten in New England. Und ein Kiel Harry hat mich auch selten überzeugt und auch alle anderen selten überzeugt als Rookie. Dazu jetzt zwei Rookie-Titans, die eher als Blocker bekannt sind, als jetzt athletische Freaks, wie es ein Gronk oder ein Hernandez waren. Die O-Line macht grundsätzlich Hoffnung, eigentlich alle fit, da ist Potenzial am Start. Wenn da nicht die Geschichte wäre mit Marcus Cannon, dem Right Tackle, der jetzt schon gesagt hat, er setzt die Saison aus. Einer von, ich glaube, 7 oder mittlerweile 8 Patriots, die sagen, sie spielen nicht mit nächste Saison, das ist auf jeden Fall herbe. Dazu kommt auch der Fullback, der auch gesagt hat, er spielt nicht. Ist natürlich eine geile Chance für Jacob Johnson, unseren Deutschen bei den Patriots. Über den Running Back Room braucht man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Das ist wahrscheinlich einer der tiefsten und vielseitigsten in der NFL. Der funktioniert schon. Die Defense, 14,1 Punkte zugelassen letzte Saison pro Spiel. Brutal gut, brutal effizient. Die Front 7 ist wahrscheinlich die in der NFL, wo man kaum in der Lage ist, zwei Namen zu nennen. Und trotzdem ist sie wahnsinnig effizient, wahnsinnig vielseitig einsetzbar. Da hat jeder so verschiedene Rollen, die er spielen kann, je nach Gegner, Situation, Bedarf. Lawrence Guy, John Simon, Chase Vinovich, von dem ich einen Riesensprung erwarte in seiner zweiten Saison. Und einige Namen, auch die Yukis, die Rookies. Der Uchi oder Jennings. Ich glaube, die werden auch eine wichtige Rolle spielen müssen. Auch da ja ein heftiger Abgang mit Hightower, der gesagt hat, nee, ich spiele dieses Jahr nicht. Muss man natürlich auch irgendwie auffangen. Secondary, top. Angefangen mit Stephon Gilmore, dem Defensive Player of the Year. Jason McCourty, JC Jackson, Devin McCourty. Auch hier ein Verlust. Der Chung hat auch gesagt, er spielt dieses Jahr nicht. Das heißt, Kyle Duggar, den man ja sehr früh gedraftet hat, bekommt viel früher seine Chance im Starting-Lineup als vielleicht gedacht. Aber man hat ihn ja auch gedraftet, damit er diese Chance bekommt. Special Teams entspannt bei den Patriots, weil hier gibt es dann doch mal einen neuen Kicker. Nach 120.000 Jahren kommt Justin Rohrwasser. Ja. Kommt auch, sagen wir mal, leicht belastet. In der aktuellen Black Lives Matter-Diskussion kommt er nach New England. Bin ich sehr gespannt.
Aber das Tattoo hat er sich entfernen lassen.
Das Tattoo hat er sich entfernen lassen, das ist natürlich schon mal, das ist schon mal ein Anfang. Aber na gut, ja. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf den ersten Blick wirken die Pats nicht so stark. Ja, der ein oder andere Abgang, dann die ganzen Opt-out-Geschichten. Aber meiner Meinung nach wird die Defense weiter Top 5 sein. Das wird erneut eine brutal gute Defense sein. Ich gehe davon aus, dass Cam die Offense, ja, dass man die, dass er die gut lernen wird. Er ist ein schlaues Kerlchen, dass McDaniels andersrum ihm sehr entgegenkommen wird mit dem Play Calling. Ich glaube, da wird man, es wird sicherlich, so man denn pünktlich beginnt, im September alles noch nicht rund laufen, aber ja, am Ende kackt die Gans, das weiß kein Team besser als die Patriots. Und wenn es dann kälter draußen wird, glaube ich, wird das ganz rund laufen. Ich glaube, dass die Patriots ein bisschen interessanter werden als die letzten Jahre. Allein durch Cam, glaube ich, wird das irgendwie ein bisschen spannender, abwechslungsreicher, die Offense. Und hinzu kommt, da muss man ja auch mal ehrlich sein, die Division ist bis auf Buffalo immer noch richtig scheiße. Die Jets nehmen sich ja auch gerade selbst auseinander wieder mit den Spielern, die alle so sagen, oh nee, wir wollen nicht. Also, die Patriots haben ja gar keine Chance, als mindestens Zweiter zu werden in dieser Division. Und mit einem Playoff-Team mehr in diesem Jahr muss man doch ganz klar davon ausgehen, dass die Patriots auch dieses Jahr wieder dabei sind. Und wenn die Patriots erstmal in die Playoffs sind, dann sind sie auch immer gut für einen Sieg oder zwei oder drei. Deswegen, die Patriots sind für mich auf jeden Fall ein Team. Viel Rauch und viel hohe Nivelle, aber ich glaube, aus dem wird auf jeden Fall was. Auch über die Lache ist ganz schön lang, Flo. Auch über die Rams wurde viel gelacht in den letzten Monaten. Recht tief gefallen nach ihrem Super Bowl-Auftritt und der selbst war ja schon nicht mehr so geil, wie man sich erinnern kann. Und seit dieser Pleite gegen die Patriots ist die Offense irgendwie weit entfernt gewesen von diesem Spektakulären, was wir davor immer gesehen haben. Obwohl sie am Ende der Saison immer noch die Nummer 4 Passing Offense hatten, aber Rushing Offense war nur noch 26 und Scoring Nummer 11 ist nicht ganz schlecht, aber wenn man es im Vorjahr vergleicht, da war man Nummer 3 Rushing Offense und Nummer 2 Scoring Offense. Schon ein bisschen was anders. 9 Spiele hatten sie letztes Jahr mit weniger als 100 Rushing Yards als Team. Das finde ich echt krass, echt viel. Und der Abgang, sage ich jetzt mal, der begann halt schon in den Playoffs. Da gab es nämlich 2 Spiele mit unter 100 Rushing Yards für das ganze Team. Das NFC Championship Game und dann auch der Super Bowl. Da ging das halt schon so los. Deswegen finde ich, dass der Abschied von Todd Gurley macht absolut Sinn, um mal einfach, ich glaube, Sean McVay musste auch mal den Kopf freikriegen. Irgendwie war der so oft Gurley geeicht und jetzt kann er einfach mal wieder bei Null anfangen. Ich glaube, das tut ihm gut. Sie haben auch Offensive Coordinator, das erste Mal seit, ich glaube, 2017. Kevin O'Connell heißt der gute Mann. McVay wird zwar weiter die Plays callen, aber ich glaube, es ist wichtig, so jemanden zu haben wieder, der eben dann vor allen Dingen Jared Goff wieder in die Hand nimmt. Denn auch dessen Saison war so nicht so geil. Cam Akers, Rookie Running Back, in der zweiten Runde gedraftet. Vielleicht ein bisschen früh, aber ich glaube, die Rams haben das schon mit Absicht gemacht. Ich glaube, die erwarten viel von ihm. Das soll ihr neuer Number One Back werden. Wäre auch gut, weil ich glaube, so ein Committee Running Game bei den Rams, die anderen überzeugen mich nicht so wirklich. Auf Receiver sind natürlich Woods und Kupp gesetzt. Josh Reynolds ist so ein super Sub immer gewesen und jetzt hat er die Chance, mal nach dem Trade von Brandon Cooks eine größere Rolle zu spielen, wenngleich es fehlt halt so dieser Deep Threat wie Cooks. Der fehlt tatsächlich. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir mehr Two Tight End Sets sehen. Das haben sie am Ende der letzten Saison ganz ordentlich umgesetzt. Sicherlich eher aus Verletzungsgründen, aber mit Higbee und Everett, der Dezember lief gut und ich könnte mir vorstellen, dass sie da mehr drauf eingehen. Offensive Line, das fing richtig schlecht an letztes Jahr und wurde dann zumindest, war es am Ende, fand ich, eine solide O-Line. Nicht überragend, aber eine ordentliche O-Line und so sehen es die Rams wohl auch. Also sie haben jedenfalls jetzt im Draft in der Free Agency nichts Nennenswertes an die O-Line investiert. Am Ende muss in der Offense natürlich der Goff zeigen, dass er die, ich glaube, 33,5 Millionen, die er dieses Jahr verdient, auch tatsächlich wert ist. Irgendwie muss Herr O'Connell und Herr McVay, beide müssen es schaffen, den Goff wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen einzuimpfen. Und irgendwie muss er auch zeigen, dass er mehr ist als nur ein guter Play-Action-Passer. Dabei hilft sicherlich auch, wenn das Play-Calling ein bisschen ein Upgrade erfährt im Vergleich zum letzten Jahr. Also diese Offense, die sollte eigentlich ein bisschen mehr können als letztes Jahr. Die Defense, hier ist auch viel neu. Wade Phillips ist weg. Fand ich aber nicht schlimm, den Move. Dafür jetzt ein sehr junger Defensive Coordinator, Brandon Staley. 37 erst. Aber der Wechsel macht irgendwie Sinn. Als Phillips geholt wurde, als McVay Head Coach wurde, hat er sich halt jemanden geholt, der weiß, wie der Hase läuft und wie es geht in der NFL. Jetzt weiß McVay das auch selbst, da braucht er den nicht mehr. Außerdem fehlte der Defense letztes Jahr, fand ich auch total der Biss. Also das war nicht dieselbe Unit wie im Jahr davor, hat mir nicht gefallen. Klar, alles steht und fällt und fängt an und endet mit Aaron Donald, ist eine Granate. Auch wenn er letzte Saison statistisch nicht so überragend war, ist er einfach ein Spieler, der immer noch ein Spiel alleine ja, entscheiden kann und auf den du, glaube ich, als Offensive Coordinator immer besonders Acht geben musst. Ich finde, die D-Line ist um ihn rum nicht spektakulär, aber ordentlich. Interessanter wird es dann eher so Abgänge wie Dante Fowler oder Littleton und auch Matthews, der gehen musste, ist Linebacker wahnsinnig dünn und irgendwie wurde auch nicht viel investiert, um diese Lücken zu schließen. Da bin ich echt gespannt. Allerdings, der Staley hat ja zumindest als Resümee vorzuweisen, dass er Position Coach von Khalil Mack und Von Miller war. Also der weiß schon, wie das geht mit dem Pass Rush. Ist auch wichtig, wenn so auf dem Kader guckst du die Rams an, sagst, also wo der Pass Rush herkommen soll, außer Aaron Donald, ich weiß es nicht. Defensive Backfield, Weddle in Rente, Robbie Coleman ist weg, aber du hast immer noch einen Jalen Ramsey, der eine Top-Cornerback ist. Troy Hill hat einen ordentlichen Job letztes Jahr gemacht, von dem erwarte ich ein bisschen mehr. Safety, ich glaube, der Weddle, ja, das Karriereende tut nicht weh. Jordan Johnson und Taylor Rapp sind ein sehr aufstrebendes Safety-Duo. Wo es auch, wie bei den Patriots, viel Veränderung gab, ist in den Special Teams. Da waren die Rams, ich glaube, 8 Jahre von John Fassel trainiert und die Rams waren immer spitze in den Special Teams. Aber er ist zu den Cowboys gegangen, zusammen mit Greg Zuerlein. Und jetzt ist irgendwie gefühlt völlig offen. Ich glaube, die haben einen Rookie-Kicker und einen XFL-Kicker und hast du nicht gesehen, Kicker. Es ist noch völlig offen. Am Ende des Tages ist die Division natürlich wesentlich spannender und interessanter als die der Patriots und auch wesentlich schwieriger. Das lässt sich nicht leugnen. Aber man darf auch nicht vergessen, die Rams waren trotzdem immer noch 9-7 letztes Jahr. Und mit einem Playoff-Team mehr dieses Jahr hätte das dann auch wohl auch gereicht für die Playoffs. Ich glaube, dass die Rams in der Offense, dass ihnen das Aus oder der Abschied von Gurley sehr gut tun wird. Dass sie einfach wieder neu anders denken müssen, sich anders, dass auch McVay die Offseason, die ja recht lang war, gut genutzt haben wird, um die Offense neu zu definieren, neu aufzustellen. Der Junge ist halt ein wahnsinnig guter Playcaller eigentlich. Das wurde dieses Jahr unter Beweis stellen. Die Defense, Aaron Donald ist das A und O. Die Secondary ist sehr gut. Ich bin gespannt, wie gesagt, Linebacking Unit. Was wir davon sehen werden, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Nichtsdestotrotz sage ich, die Rams mit diesem Team können definitiv Platz 2 in ihrer Division holen. Also wir gehen immer davon aus, dass die 49ers das Nonplusultra sind in der Division. Aber ich bin nicht derjenige, der auf den Arizona-Hype-Train komplett aufspringt. Und Seattle, da sehe ich immer noch viele Fragezeichen, vor allen Dingen in der Defense. Also deswegen sage ich, die Rams haben da auf jeden Fall eine gute Chance auf die Playoffs. War der falsche, aber egal. Gämme ich nicht mehr so aus mit der Maschine. Drittes, letztes Team. Egal ob du die Buchmacher fragst, ob ich meinen Sohn frage, der sagt, Mann, auf Madden sind die schlecht gerankt, oder alle Experten, die Green Bay Packers kriegen richtig schlechte Noten für diese kommende Saison, werden nicht sonderlich hoch eingeschätzt. Und das ist irgendwie, das Komische daran ist, gefühlt liegt es daran, was die Packers im Draft gemacht haben, dass sie sich für einen Quarterback entschieden haben und keinen Wide Receiver geholt haben. Das ist irgendwie das, woran sich jeder aufhängt. Dabei ist der Kader der 13 und 3 Saison relativ unverändert. Es gibt kaum nennenswerte Ab- oder Zugänge. Und man geht ja eigentlich, so der logische Gedanke, davon aus, dass ein Head Coach im zweiten Jahr einen besseren Job machen wird, dass das Team das System besser verstehen wird. Das liegt ja in der Natur der Sache. Deswegen ist es eigentlich total seltsam, dass alle Welt der Meinung ist, die Packers werden brutal einbrechen. Ich sehe es so, die Offense, reden wir mal nicht über Love und Rodgers, weil das ist irgendwie noch zu früh. Die Idee eines Quarterbacks für die Zukunft sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach ein, zwei Jahre zu früh. Aber insgesamt lieber so, als wie viele, viele andere Teams dem Ganzen dann hinterherrennen. Falsch ist eher die Sache, dass sie immer noch keinen zweiten Receiver haben. Ich bin zwar nie davon ausgegangen, dass sie einen in der ersten Runde draften, aber dass sie gar keinen holen. Den einzigen, den sie geholt haben im ganzen Frühjahr, Sommer, ist Devin Funches. Und der hat sich entschieden, er setzt die Saison jetzt Corona-bedingt aus. Es gibt also kein neuen Number 2 Receiver. Es ist also Lazar, der einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat zum Saisonende hin. Es ist Valdes-Scantling, der völlig eingebrochen ist zum Saisonende hin. Oder es ist unser deutscher Junge Equanimeo St. Brown, der letzte Saison gar nicht gespielt hat. Einer der drei muss irgendwie einen Schalter umlegen und zur Nummer 2 werden. Auf der anderen Seite glaube ich, das Run-Game wird noch wichtiger. Das ist auch die Offense von Matt LaFleur. Ich glaube, das Run-Game wird noch wichtiger. Das heißt, der Rookie Dylan wird eine wichtige Rolle spielen. Ist ja so ein, ja, eher so ein Derrick Henry-Typ, ein ziemlich bruising back. Bin ich sehr gespannt auf dieses zweiköpfige Monster mit Aaron Jones. Tight end bin ich sehr gespannt. Ein Rookie und der Sternberger ist ja quasi auch ein Rookie. Wie das funktioniert. O-Line. Ja, Bakhtiari ist der beste Left Tackle im Game. Bulaga ist weg, aber Bulaga war auch sehr verletzungsanfällig. Rick Wagner ist jetzt solider Ersatz dafür. Ansonsten ist die O-Line sehr, sehr zuverlässig. An Rodgers scheiden sich mittlerweile die Geister. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. 4 Interceptions ist das eine. Auf der anderen Seite nur knapp über 4000 Yards, 62% Completion Percentage das andere. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist insgesamt Konstrukt. Offense war im letzten Jahr viel up and down. Mein Gott, es gab Spiele, da sind die Packers im ersten Viertel über alle hinweg gestrampelt. Nur um dann gefühlt 2 Stunden nicht mehr stattzufinden. Und am Ende gerade so irgendwie doch noch die Kurve zu kriegen. Also mehr Konstanz. Größeres Playbook, mehr Kreativität. Das ist eigentlich das, was ich dieses Jahr erwarte von der Offense. Defense selten überragend gewesen, aber Nummer 9 Scoring Defense, Nummer 7 in Sachen Turnovers, 41 Sacks dazu produziert. Also in, ja, doch sehr wichtigen Kategorien lagen sie ganz weit vorne. Allerdings bleibt natürlich in Erinnerung, wie man sich dann im letzten Spiel der Saison angestellt hat mit fast 300 Rushing Yards gegen die 49ers. Und da kam dann zu Recht die Frage, warum hat man da nicht noch auf bestimmten Positionen vielleicht mehr investiert. Einzig nennenswerte Änderung, Blake Martinez ist raus, was absolut Sinn macht. Ist zwar eine Tackling-Maschine, aber ist halt einfach pups langsam. Und Christian Kirksey kommt rein, ist ein Upgrade, wenn er denn mal gesund bleiben würde. Schauen wir mal. Mike Patton spielt gern mit vielen DBs. Das ist ihn halt gegen die 49ers zum Verhängnis geworden, weil er da einfach auch viel zu spät drauf reagiert hat. Ich bin gespannt, ob die Defense da einen Weg findet, sich auf sowas besser einzustellen. Stark, Smith Brothers, super Investition letztes Jahr gewesen mit über 25 Sacks beide zusammen. Aber auch die beiden hatten ja ihre Mitschuld daran, dass man immer wieder große Running Games zugelassen hat. Die Line um Kenny Clark, sichere Bank. Rashawn Gary, der muss mal richtig stattfinden, denn bisher hat er es irgendwie gar nicht getan. Secondary ist tief, ist jung, ist talentiert, egal ob Alexander, Savage, Amos und einige andere. Im Gegensatz zu den anderen beiden Teams sind die Special Teams eigentlich intakt. Mason Crosby hat nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, die Green Bay Packers werden besser spielen als letztes Jahr. Das wird runder in der Offense. Die Defense wird vielleicht nicht ganz so Smith Brother-mäßig im Fokus stehen, aber insgesamt als Unit wird das auch runder. Aber natürlich, der Schedule wird schwerer. Sie waren letztes Jahr weitestgehend von Verletzungen verschont. Und klar hatten sie hier und da auch ein bisschen Glück. Das gehört manchmal dazu. Also 13-3, wahnsinnig schwierig, sowas überhaupt zu schaffen. Noch schwieriger, es zu wiederholen. Nichtsdestotrotz sehe ich die Packers absolut auf Playoff-Kurs. So wie die anderen beiden Teams auch. Und ich kann nicht verstehen, warum ganz viele Leute der Meinung sind, das wird ganz, ganz traurig für Packers, Patriots, Rams. Ich denke es nicht. Und ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Gibt auch ein Sag mal Stolle, kurz und knackig. Drei Fragen habe ich noch übrig von vor meiner Urlaubszeit. Timo, der fragte, kann man es sich finanziell leisten, die College-Saison abzusagen? Naja, ich glaube, leisten kann man sich das nicht. Allein Wisconsin hat neulich eine Pressekonferenz gegeben. Da hieß es, sie würden mit einer Absage wohl 100 Millionen Dollar verlieren. Ich glaube, das ist ein bisschen Geld. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, was dann vielleicht noch ein Alabama verlieren würde, aber auch kleinere Colleges verlieren würden, dann ist das überall im mehrstelligen Millionenbereich. Das ist schon heftig. Also leisten können sich das, glaube ich, wenige, weil viele einfach wahnsinnig abhängig auch von den TV-Geldern sind. Auf der anderen Seite, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, man hat gar keine Wahl, weil wir reden ja immer noch von Amateuren, die da aufs Feld gehen. Und denen das zuzumuten, dieses Risiko, ich weiß nicht, ob man sich das wirklich aufbinden möchte. Und die andere Frage wäre dann, oder erkennt man endlich an, dass College-Sportler vielleicht doch irgendwie Profis oder zumindest Halbprofis sind? Spannend, aber ich glaube, leisten kann man sich's nicht, aber am Ende des Tages, wenn es die Gesundheit geht vor, ne? Und dann muss man sich das vielleicht leisten. BZ fragt, sag mal Stolle, wie wird der Draft 2021, falls die College-Saison ausfällt? Ich habe keine Ahnung. Es ist eine sehr spannende Frage. Der erste große, oder das erste Top-Talent hat ja bereits gesagt, er setzt die Saison aus. Farley von Virginia Tech, ein Cornerback, der so als Erst-Second-Round-Pick gehandelt wurde. Das ist natürlich der Punkt, wenn er eine Saison gespielt hätte, eine normale Saison, vielleicht wäre er noch ein sicherer First-Round-Pick gewesen, vielleicht wäre er auch in die vierte oder fünfte Runde abgerutscht, man weiß es alles nicht, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, man wird sich dann ab Januar darauf konzentrieren oder bis Januar darauf konzentrieren, irgendwelche Camps zu organisieren, wo dann die Jungs mit in einer Bubble leben und mit möglichst viel Abstand eben irgendwie, keine Ahnung, Trainingssessions spielen oder vielleicht auch Scrimmages oder echte Spiele, nur die quasi ein Riesen-Combine. Weil so ganz, du kannst dich ja nicht nur auf Tape von 2019 verlassen und auf ein paar Interviews. Da bin ich sehr gespannt. Aber der Draft nächstes Jahr, das wird noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, glaube ich. Und die dritte Frage, die kommt vom Elias und der fragt, sag mal Stolle, welche Profis dürften am meisten von den Einschränkungen der Corona-Pandemie profitieren? Denkst du zum Beispiel, dass die Rookies größere Probleme haben werden als sonst, da sie weniger trainieren konnten und viele Anweisungen nur online bekommen haben? Natürlich. Also ich glaube, bestimmte Teams werden echte Probleme haben. So ein Team, was mir da spontan einfällt, sind die Broncos, die wahnsinnig viele Rookies und neue Spieler haben in ihrer Offense. Das klingt auf dem Papier total sexy. Aber wenn die nicht trainieren können zusammen, dann wird das auch eine Weile dauern, bis es klickt. Also Teams, die lange zusammen sind, die wenig Veränderungen hatten, haben da, glaube ich, einen riesen Vorteil. Man muss fast davon ausgehen, die NFL ist ja eigentlich eine Liga, in der wahnsinnig viel Fluktuation ist, was die Playoffs angeht. Aber eigentlich muss man davon ausgehen, dass relativ viele Teams die Playoffs erneut schaffen. Weil die natürlich nicht unbedingt Grund haben, ihren Kader groß zu verändern. Und wenn ich an die Ravens denke oder an die Chiefs oder an die 49ers, das ist irgendwie gefühlt größtenteils immer noch der gleiche Kader und wenig Veränderungen. Und da denke ich, die werden wieder ganz, ganz, ganz vorne mitspielen. Also das für die ist es auf jeden Fall kein Nachteil, sage ich jetzt mal. Wir reden jetzt nicht von der Gesundheit, aber so grundsätzlich von der Tatsache, dass sie nicht trainieren durften, das ist für die sicherlich kein Nachteil. Und sicherlich auch für den einen oder anderen grundsätzlich einfach Veteran. Das ist natürlich, jede Trainingseinheit geht natürlich auch irgendwie auf die Knochen. Da hilft sicherlich auch, wenn man ein bisschen mehr Saft noch hat in der Saison. Lassen wir uns überraschen. So, Freunde, das war's dann für diese Woche. Einmal Applaus für mich selbst. Sehr gut. Danke, danke, danke. Flo, danke, dass du es hier rausgeschafft hast. Ja, jetzt musst du leider wieder zurück in den Alltag. Wohnung putzen heute noch.
Ja.
Ja, habe ich so gehört. Okay. So, und wir sehen uns dann nächste Woche oder übernächste Woche. Ich müsste langsam mal wieder wöchentlich hinkriegen. Ne? Müssen wir langsam wieder ein bisschen anziehen hier, das Tempo. Der Sommer war lang genug. Also, macht's erstmal gut. Ciao.